Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 10. Dezember 2012 zum Thema Wer wird Managerin des Jahres 2012? Zu Gast ist die Managerin des Jahres 2012. Gastgeberin ist Christine Heiden.
Markt, herzlich willkommen, geschätzte Damen und Herren, zu unserem Kepler Salon mitten in der Adventszeit in unmittelbarer Konkurrenz mit dem Buntständemarkt am Linzer Hauptplatz. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Um der Frage, wer wird Managerin des Jahres, die leibhaftige Antwort abzunehmen. Die sitzt nämlich schon hier. Sie ist es schon geworden. Herzlich willkommen, Annette Klinger. Managerin des Jahres, das ist eine Auszeichnung, die die VKB Bank alle 2 Jahre vergibt an Frauen, die sich im Wirtschaftsleben oder im öffentlichen Leben besonders bewährt haben, die besonders aufgefallen sind, die sich in Branchen, in Domänen bewähren, wo vielleicht noch nicht so viele Frauen in Führungspositionen sind und von denen man der Meinung ist, man sollte sie etwas mehr in der Öffentlichkeit sehen und auch wahrnehmen. Dieser Preis, den die VKB Bank heuer zum 8. Mal bereits vergeben hat, wird unterstützt von Frauen in der Wirtschaft, von Frauen im Trend, vom Frauennetzwerk des Oberösterreichischen Presseclubs und steht unter der Patronanz der Landesrätin Magistra Doris Hummer. Eine Jury hat heuer aus über 400 Einsendungen die Siegerin gewählt. Und das ist Magistra Annette Klinger. Sie ist Geschäftsführerin der IFN Beteiligungs GmbH und Vorstand der IFN Holding AG. Das hört sich schon ein bisschen mysteriös an. Man kann es ganz einfach übersetzen, das ist das internationale Fensternetzwerk. Auch da kann man sich ja noch nicht besonders viel vorstellen, wenn man dann Markennamen wie Internorm oder aktuell hört, dann wird es schon ein bisschen konkreter, worum es da geht. Ein Unternehmen, das es seit 80 Jahren jetzt gibt. Wir werden dieses Unternehmen auch ein bisschen näher kennenlernen, jetzt ganz am Anfang, um ein bisschen einen Zusammenhang zu haben, um Frau Klinger auch einordnen zu können in ihrer Tätigkeit. Wie sind denn die ersten 2 Wochen als Managerin des Jahres verlaufen?
Für mich war die Ernennung wirklich überraschend, weil ich mich nicht beworben habe. Im ersten Moment habe ich mich zwar unheimlich gefreut, mit schlechtem Gewissen, muss ich ehrlich zugeben, weil für mich ist unternehmerischer Erfolg ein Teamsport und eigentlich haben sie das alle Herren und Damen bei uns im Unternehmen verdient. Ich finde es sehr wichtig, dass man so positive Frauenrollen hervorstreicht, um anderen Frauen Mut zu machen. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich weniger diese Kämpferin für Frauenrechte, sondern mehr die Kämpferin für gemischte Teams. Mir ist es unheimlich wichtig, dass man die Vielfalt im Unternehmen nutzt und nicht eine Rolle primär mal für Frauen ausschreibt, sondern die bunte Mischung macht's aus. Jung, alt, Frau, Mann, blond, dunkelhaarig. Mhm. Unterschiedliche Interessen.
Es gibt ja einen grundlegenden Unterschied zwischen der Managerin des Jahres, die von der VKB Bank gekürt wird, und dem Manager des Jahres, der vom Trend Verlag gekürt wird. Da gibt es ja, wie du wahrscheinlich weißt, dieses Bonmot, wer es auf zum Manager des Jahres schafft, ist meistens im nächsten Jahr der Plaitier des Jahres. Das ist bei den Managerinnen noch nie so gewesen. Die haben bisher alle ihren Posten ganz gut überlebt.
Oh, du wirst lachen, das war meine erste Assoziation. Und dann haben wir die Liste meiner Vorgängerinnen durchgeschaut und habe mich unheimlich gefreut, dass die sehr bunte Lebenswege geführt haben, also nicht diese eindimensionale Karriere und dass die durchaus auch ihre Veränderungen gemacht haben. Ich glaube, es ist also eher eine männliche Eigenschaft, sich nach oben zu kämpfen und manchmal zu übersehen, wo die Grenzen von Wagnis sind.
Also sind Sie risikobereiter, deiner Erfahrung nach?
Ich würde es nicht verallgemeinern, aber es ist durchaus ein männliches Manager-Attribut, gern große Risiken einzugehen.
Es gibt ja aus der Neurobiologie die Forschung, dass Risiko mit einem eigenen Hormon belohnt wird. Das ist das Hormon Cortisol. Das ist sozusagen das Schulterklopfhormon, das bei Risiko sagt, das war super, das nächste Mal kannst du mehr riskieren. Und das wird angeblich bei Männern stärker ausgeschüttet als bei Frauen.
Wobei, sind wir uns ehrlich, Schulterklopfen tut uns auch gut. Aber grundsätzlich erlebe ich schon, also so das dynamische Management ist oft männlich und ist durchaus, ja, sagen wir es jetzt so lapidar, also so ganz flapsig auf Oberösterreich, manchmal damisch.
Und man sagt ja auch, es gibt ja für die Frauen ein anderes Belohnungshormon, das ist das Belohnungshormon Oxytocin, das belohnt Nähe. Also wenn es gelingt, durch soziales Verhalten, durch Gespräche in Kontakt zu kommen, dann werden Frauen eher mit einem Zufriedenheits- oder Glücksgefühl belohnt. Daran habe ich etwas denken müssen bei einer deiner ersten Stellungnahmen oder Interviews, wo du gesagt hast, ich bin Chefin und komme nur mal in einem in meinem Unternehmen.
Das ist ganz lustig, wir haben jetzt die ersten Weihnachtsfeiern hinter uns und offensichtlich habe ich das wirklich irgendwo tätowiert. Ich habe dann mit meinen Cousins gesprochen, was sie für Gespräche geführt haben und da war das eher das gegenseitige Schulterklopfen, heuer haben wir wieder was weitergebracht und das war super. Und bei mir kommt dann eher an, da sollte man was machen und haben sie das eh im Blick und da mache ich mir Sorgen oder das Persönliche, mir geht's nicht gut, ich habe da ein Problem. Aber ich finde die Rollenverteilung gut. Jeder hat unterschiedliche Ohren und in Ergänzung ist man toll.
Das kann in einem Unternehmen wie der IFN ja funktionieren, weil ihr ein Dreiervorstand seid.
Genau. Wir sind sogar Vierervorstand, aber wir sind drei Eigentümer, die im Unternehmen aktiv sind.
Denn im Vierervorstand sind drei Männer und eine Frau. Eine Viertelfrau sozusagen.
Genau.
Werfen wir mal einen Blick auf das Unternehmen, um ein bisschen einen Überblick zu haben, was sich denn hinter diesem Namen verbirgt. Und ich bitte dich da, uns etwas einzuführen. Ich darf nur bitten, vielleicht kannst du den Schal wegnehmen. Ich glaube, der streift ein bisschen beim Mikrofon. Genau.
Geh mal weg. Dann haben wir bin nur etwas verkühlt. Es könnte auch sein, dass man die Stimme irgendwann noch mal ein bisschen kickst. So macht der Schal. Wenn man sich die erste Folie anschaut, weiß man gleich, was unser Thema ist. IFN ist nicht wirklich bekannt. Auf den meisten von unseren Folien steht Internorm. Ich möchte Sie aber ein bisschen hinter die Welt von Internorm führen und auch IFN vorstellen. Ist mir auch ganz wichtig. Wo kommen wir her? Wir haben schon gehört, wir sind also über 80 Jahre alt. Und mein Großvater hat 1931 seine Meisterprüfung als Schlosser gemacht. Und damals war also der Tiefpunkt der Wirtschaftskrise und es war einfach unmöglich, einen Job zu kriegen. Und wenn man das rechte Foto anschaut, das ist sein erster Betrieb. Das war eine gemietete Garage. Und wenn man ganz ehrlich ist, hat der Schlosser damals mehr Heferl geflickt und Stiegengeländer repariert, als das, was man klassisch heute Schlosserarbeit sieht, zu machen. Bezahlung waren damals Eier, Äpfel und ein Kilo Brot. Er hat aber ein enormes unternehmerisches Blut in sich gehabt und hat eigentlich sehr früh maßgebliche Trends gesetzt. Also mein Großvater ist immer gegen den Strom geschwommen, hat in frühen Jahren begonnen, Portale und Konstruktionen völlig neu zu zeichnen, sich selbst Profile ziehen zu lassen. Er hat mir mal die Anekdote erzählt, er hat damals ein Portal für das AKH gemacht und die Notaufnahme hat in den ersten Wochen mehr Gäste versorgt, die gegen das Glas gelaufen sind, als die wirklich dort als Verletzte gekommen sind, weil das war das erste nur Glasportal in Oberösterreich und das haben sie noch nicht gekannt.
Aber es hat sich trotzdem durchgesetzt.
Es hat sich absolut durchgesetzt und heute ist es eigentlich nur Glasarchitektur. Er hat dann in den 60ern über einen Freund eines Freundes das erste Mal Kontakt zu Kunststoffprofilen gehabt. Und wenn man sich überlegt, das System hat damals eine D-Mark-Lizenzgebühr gekostet, pro Laufmeter, das ist einfach unbeschreiblich. Die Fenster haben damals fast so viel gekostet wie heute, aber nicht inflationsbereinigt, sondern wirklich absolut. Und hat in seiner Schlossereiwerkstatt damals Kunststofffenster gebaut und hat aber relativ schnell erkannt, das ist was anderes und hat dann zwei seiner Söhne nach Traun geschickt. Hat gesagt, sucht euch einen anderen Namen, das ist was ganz anderes. Mein Onkel hat dann die verwegene Idee gehabt, also damals hat es Normfenster gehabt und in seinem Anflug von Mut oder Feststadt Internorm, weil das wird einmal ganz eine internationale Firma. Wenn man ehrlich ist, war damals Linz und Umgebung der Markt. Aber in dieser Trennung war dann eigentlich auch der Erfolg. Wir haben uns dann als Fensterbauer durchgesetzt und haben immer wieder, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber Trends in ganz Europa für Fenster gesetzt. Also Internam gilt eigentlich weltweit als der Innovationsführer. Und vielleicht haben Sie das Internam 3 im Kopf, das war in den 80er Jahren der Werbeslogan. Auch heute haben die Fenster noch 3 Scheiben und 3 Dichtungen. Das war aber damals, das war fast wie ein UFO. Mhm. Wir waren die Ersten, die Isolierglasscheiben standardmäßig in Fenster reingegeben haben. Wir waren die Ersten, die mit Aluminiumbeklipsung gearbeitet haben. Und wir haben heuer den Markt schwerst beunruhigt, weil wir die Ersten waren mit einem neuen Beschlagssystem. Also es gibt seit ungefähr 50 Jahren diesen Drehkippbeschlag und wir sind heuer das erste Mal mit einer komplett neuen Technologie gekommen. Also wir bemühen uns immer, weit vorn zu sein, sehr viel in Innovation zu stecken und durchaus auch mit unternehmerischem Mut. Und jetzt ganz kurz, das sind meine 2 Cousins, mit denen ich 1997 das Unternehmen übernommen habe. Relativ früh, ich war damals 28. Allerdings im Nachhinein gesehen, leider gerade rechtzeitig, weil mein Vater ein Jahr später gestorben ist. Er hat das damals noch nicht gewusst, dass er krank ist, aber er hat eigentlich zum richtigen Zeitpunkt übergeben. Das ist jetzt das, was wir Junioren eingeführt haben. Internam haben wir übernommen, ein sehr erfolgreicher Fensterproduzent. Damals schon in Österreich und die Exportländer rund um Österreich sehr erfolgreich. Und wenn man es überlegt, eigentlich ist es zu kurz gegriffen, nur vom Fenster zu sprechen. Wenn jetzt jemand ein Fenster verkauft ohne Sonnenschutz, wird der Kunde nicht glücklich sein. Vielleicht noch zur Geschichte vom Fenster. Früher haben 4 bis 5 Handwerker ein Fenster gebaut. Der Schlosser war der, der nur beschlagen hat. Der Tischler hat den Rahmen gemacht, dann hat es der Maler angemalt, dann hat der Glaser das Glas erzeugt und verglast. Und der Schlosser hat es dann die Beschläge montiert und vor Ort montiert. Und wenn der Kunde ein Problem gehabt hat, hat der Schlosser gesagt, naja, das war der Tischler, und der Tischler gesagt, das war der Maler. Aber es ist auch nichts weiterentwickelt worden. Wenn man sich Fenster anschaut, da sieht man eh so ein Kastenfenster, das war eigentlich 200 Jahre ziemlich ähnlich. Und mit der Einführung von Kunststofffenster ist es plötzlich in einer Hand gewesen, hat eine Firma alles gemacht und plötzlich war es ein Innovationsschub. Und wir müssen jetzt weitergehen, der Innovationsschub muss einfach weitergehen, so ein Fenster muss Schatten selber machen können, so ein Fenster braucht einen Sonnenschutz dazu, das muss Sicherheitstechnik drinnen haben, das muss einfach weitergehen als nur auf und zu machen. Und aus der Idee heraus haben wir uns damals bei Topic beteiligt, das ist eine Haustürenmanufaktur in Salensbach. Die machen eigentlich das, was Internam nicht mehr machen kann. Internam macht industrielle Dinge, also ein Baukastensystem. Ganz, ganz viel. Bei Topic gibt es Kunden, die kommen und sagen, ich habe mir einen Ferrari gekauft, der hat ein bestimmtes Rot und genau in diesem Rot muss die Haustür sein, weil das darf sich nicht schlagen. Diese Kunden sind bereit, wirklich alles zu zahlen. Wenn der zu Internam kommt, sagen wir, es tut uns leid, wir finden Ihre Idee beeindruckend, aber wir können sie nicht lösen. Topic sagt, her mit dem Lack, wir machen dir die Ferrari-Haustür, wie soll die ausschauen, soll die noch einen Spoiler drauf haben wie ein Auto. Das klingt jetzt ein bisschen eigenartig, aber solche Kunden gibt's. Vor allem im historischen Denkmalschutz ist das ein wichtiges Thema. Das war jetzt ein bisschen ein lächerliches Beispiel, wobei es den Kunden wirklich gegeben hat. Aber es gibt auch Bauernhäuser, wo eine historisch geschützte Tür drinnen ist, die einfach nicht mehr funktioniert. Bei Topic kriege ich genau die Replik dazu. Als nächstes Unternehmen haben wir uns an GIG beteiligt. Das ist ein Fassadenbauer. Da sind wir jetzt in der Zukunft vom Fenster. Die bauen Fassaden, die weltweit nur ein einziges Mal gebaut werden, mit weltweit führenden Architekten. Das sind Projekte, wo Budget keine Rolle spielt. Die haben unter anderem in Linz den Power Tower gebaut, das erste Passivhaus-Bürogebäude überhaupt der Welt. Das erste Mal, das ist wirklich eine Nullserie, das erste Mal, dass getestet wird, ob sowas überhaupt funktioniert. Es funktioniert hervorragend. Zum Beispiel die Fassade vom Ars Electronica Center ist auch vom GIG. Also sehr, sehr spezielle Dinge, wo aber immer wieder Ideen abfallen fürs normale Fenster. Also was heute in solchen Projekten drinnen ist, ist übermorgen beim normalen Fenster Technologie. Sie haben vorher gesagt Aktual. Wir sind beteiligt an Aktual Fenstertechnik. Das ist nicht Aktualheit, sondern ein kleines Unternehmen in Niederösterreich. HSF ist ein Hersteller in der Slowakei. Der macht No-Name-Produkte. Wenn jetzt jemand aufhört, Fenster zu bauen und sagt, ich möchte aber weiter mein Meyer-Fenster haben, geht er zu HSF und bekommt weiter sein Meyer-Fenster mit enormer Flexibilität, beziehungsweise für uns auch sehr interessant, die Baumarktketten, für Internam undenkbar als Markenprodukt mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch auch bei der Montage und bei der Leistung. HSF produziert für die in deren Produktbreite, wie sie es verkaufen können, macht uns Riesenfreude. Und unser letztes Baby ist Schlotterer. Das ist ein Hersteller von Sonnenschutz, der das Produkt jetzt einfach ergänzt. Fenster ohne Sonnenschutz würde ich heute niemandem empfehlen. Ja, Wie groß ist das Ganze? Wir haben im Vorjahr ein bisschen über 2500 Mitarbeiter gehabt, einen Umsatz von 384 Millionen in ganz Europa, haben 1,3 Millionen Einheiten produziert. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Wir haben heuer die 20 millionste Einheit gefertigt bei Internorm. Das sind Dimensionen, ich frage mich immer, wo die Häuser sind, aber es gibt in Europa noch ganz, ganz viel zu machen. Was uns die letzten Jahre bewegt hat, wir haben enorme Beträge investiert. Also wir haben im Vorjahr 46 Millionen Euro investiert am Standort Österreich. Das sind sehr mutige Schritte. Das ist eine völlig neue Technologie.
Wohin geht das vor allem, die Investition?
In dem Jahr sehr, sehr viele Hallen und sehr viele Anlagen für neue Technologien. Aber ausschließlich in Österreich. Also das ist schon was, wir setzen auf den Standort Österreich von der Fertigung her. Sind aber in Gesamteuropa tätig, also man sieht, die Exportquote ist mittlerweile sogar schon größer als 52%, aber wir fertigen die Produkte ausschließlich in Österreich. Das wird von der Branche kaum verstanden, weil Fenster und Sonnenschutz in jedem Land sehr unterschiedlich sind. Also in Italien kann man frech sagen, da gibt es in jedem Tal einen eigenen Sonnenschutz. Wir bemühen uns, das in Österreich zu produzieren und die Italiener damit glücklich zu machen. Ganz kurz, das ist das Werk in Traun, eigentlich so unser erstes großes Werk, also das erste Kunststoffwerk. Da vorne der kleine Teil, also ganz das erste war die erste Fertigung. Mittlerweile sind wir riesig gewachsen, man sieht, wir umwachsen auch mittlerweile Nachbarn. Haben auch das Problem, wir waren in der grünen Wiese, dort war nichts. Mittlerweile sitzen wir im dichten Siedlungsgebiet. Das ist das Werk in Salensbach, das gilt noch immer als das modernste Fensterwerk in Europa. Salensbach ist für jeden, der kommt, so wie kann man sich ans Ende der Welt setzen. Wir sind unheimlich glücklich, dort zu sitzen. Die Mitarbeiter im Müllviertel sind sensationell. Wir haben kaum ein Werk, wo die Mitarbeiter so loyal sind. Und wir haben keinen Tag bereut, uns darauf zu setzen.
Wie ist es mit der Verkehrsanbindung, Salensbach?
Naja, sie ist im Laufe der Jahre erträglich geworden. Aber sie ist noch immer abenteuerlich. Also,
wie viele LKWs fahren da so am Tag weg von dem Werk? Oder zum
Werk hin? Da ungefähr 30, die wegfahren. Wir arbeiten ausschließlich im kombinierten Verkehr. Man sieht da diese weißen Container, die sieht man auch auf den Straßen relativ oft. Die werden zum nächsten Bahnhof gebracht, dort auf die Bahn gesetzt, dann in ganz Europa mit der Bahn verfahren und dort vor Ort dann wieder mit dem LKW ausgekanzelt. Das ist die letzte Herausforderung und die Witterungsbedingungen da oben. Also ich kenne Anekdoten von meinem Vater aus früheren Zeiten, wie wir uns da oben angesiedelt haben und begonnen haben zu explodieren. Da hat es spanische LKW-Chauffeure gegeben, die den Schlüssel abgegeben haben, gesagt, sie fahren keinen Meter mehr weiter, es ist ihnen egal, was mit dem LKW und der Ladung passiert, sie wollen zurückgeflogen werden, sie fahren nicht mehr. Und das ist das Werk in Lannach, das ist südlich von Graz, dort erzeugen wir ausschließlich Holz-Alu-Fenster, also das ist unser Holzkompetenzzentrum. Dieses Bild da schaut ein bisschen aus wie eine ansteckende Krankheit, ist es aber nicht. Die Dreieckerl sind die Werke in Österreich. Die roten Rechtecke sind die Vertriebsniederlassungen und die grauen Punkte sind die internen Fachhändler in ganz Europa. Mittlerweile sind es 1250, wobei uns sehr wichtig ist, dass die hochqualifiziert sind. Also die laufen permanent bei uns Schulungsprogramme durch. Und das ist eine große Herausforderung, von Irland bis Süditalien die Händler qualifiziert zu halten und den internen Standard umzusetzen. Was uns auch noch auszeichnet, da sind wir eigentlich die einzigen in Europa, wir machen unsere Profile selber, wir entwickeln unsere Systeme selber. Normalerweise sind Fenstersysteme von den Profilherstellern vorgegeben. Wir entwickeln unsere selber und exportieren selber. Damit ist es uns gelungen, die ersten in Europa zu sein, die bleifreie Rezepturen gehabt haben. Das haben wir in den 90ern gemacht. Es gibt heute noch Fensterhersteller, die auf Messen verkaufen, dass sie bleifrei sind seit heuer. Das kostet uns ehrlich gesagt ein müdes Lächeln. Wir sind schon ein paar Schritte weiter.
Kann man ganz kurz sagen, was ist ein Profil?
Ein Profil ist im Prinzip das Weiße am Kunststofffenster. Innen ist es üblicherweise weiß, manchmal ist eine Folie drauf, der Rahmen und der Flügel.
Also dieser Teil, der das Glas umschließt, genau, sozusagen genau. Das Profil.
Mittlerweile wird es immer mehr Glas und wenig Flügel. Mhm. wir haben... Sollen wir gleich, oder?
Wollen Sie gleich dazu ergänzen? Wir geben Ihnen das Mikrofon, einen Moment.
Brettl ist mein Name. Eigentlich ist ein Profil ein Querschnitt und wenn man den in die Länge zieht, dann kommen die Teile heraus, aus denen ein Fenster Rahmen besteht. Ne?
Ich sage es jetzt ganz untechnisch als Frau, das steht mir zu. Es ist im Prinzip wie Keksel durch diesen die Form drücken. Also man erwärmt ein Granulat, das eine spezielle Mischung ist, weil das ist also relativ anspruchsvoll, dass es ein Profil weiß bleibt, dass ein Profil Kälte aushält, dass ein Profil die richtige Elastizität hat, und es wird durch eine Form gepresst, in einer Kalibrierung nennt man das, und wird dann in einer Kühlstrecke in Form ausgekühlt, in 6 Meter Stangen abgeschnitten, und aus dem wird dann ein Fenster zugeschnitten, verschweißt, und das ist dann praktisch Rahmen und Flügel.
Und darf ich auch noch etwas fragen? Sind die Extrusionsprodukte, sind die unverrottbar?
Also wir rezyklieren 100% unsere Produkte. Wir nehmen sämtliche Kunststofffenster zurück und haben auch sichergestellt, dass es europaweit zurückkommt, und rezyklieren die. Also die werden geteilt wieder in ihre Bestandteile, zermahlen. Was die Problematik ist, dass ein großer Teil der europäischen Profile bleihaltig sind. Das heißt, die werden dann von anderen Unternehmen weiterverarbeitet, weil wir das nicht mehr weiterverarbeiten. Unsere eigenen unverbleiten Profile werden im Prinzip zermahlen und wieder beigemischt. Und wir haben was Wunderschönes, nämlich ein Perpetuum mobile in der Fertigung. Es kommt mehr Fenster raus, als Kunststoff reingesteckt wird, weil die Gärungen wieder zu Kunststofffenstern werden.
Was ist der wesentliche Grundstoff eines Kunststofffensters?
Im Prinzip PVC. Sind, also wir haben, ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, wir bemühen uns seit Jahren, Alternativen zu PVC zu finden, weil PVC immer wieder in Diskussionen steht. Unser erster Schritt war, mit Greenpeace damals zusammenzuarbeiten, und da war dieser Schritt einmal, diese Verbleiung rauszunehmen und dieses Recycling. PVC ist einer der wenigen Kunststoffe, die wirklich zu vollständig und mehrfach recycelt werden können. Wir haben vor einigen Jahren ein Produkt rausgebracht, das Polypropylen. Und haben leider im Nachhinein feststellen müssen, dass dieses Polypropylen seine Form verändert, auch nachdem es zugeschnitten ist und verschweißt wurde. Also keine Eignung leider als Fensterwerkstoff. Das wäre also von der Chlorchemie weg gewesen. Wäre eine Alternative gewesen. Wir haben sehr lange geforscht daran, Holz zu exportieren. Klingt jetzt ganz verrückt, aber die Problematik ist, die Holz-Alu-Fenster, die wir erzeugen, sind aus ganz, ganz hochwertigem Holz aus Höhenlagen. Also das muss eine sehr schmale Maserung haben und muss also eine sehr gute Qualität von Holz sein. Es ist eigentlich sehr schade, daraus Fenster zu machen, und als Kunststoffhersteller hat man natürlich die verwegene Idee, wir hätten gerne die 6 Meter Stangen Holz, die durchgehend dieselbe Qualität haben, und haben mit einem amerikanischen Unternehmen gemeinsam versucht, Holz mit Kunststoff zu stabilisieren und zu exportieren. Man erlebt diese Produkte jetzt im Moment als Bodenbelag, WPC heißt das, dort hat sich's durchgesetzt. Es ist uns noch nicht gelungen, daraus ein Fenster zu machen. Wäre aber unheimlich spannend.
Wird komplett vermischt, also Holz und Kunststoff, genau. Wird eine gemeinsame Masse, ja. Sozusagen.
Mhm. Mit einem extrem hohen Holzanteil.
Welchen Vorteil hat das, wenn ich da Holz dabei habe?
Naja, ich kann im Prinzip Abfallholz. Alles, was beim Schlägern abfällt, kann ich verwenden. Mhm. Das Holz braucht eigentlich nur die Fasern zum Stabilisieren vom Kunststoff.
Und das schaut einfach dann mehr nach Holz aus, oder hat das auch andere?
Man kann es sogar einfärben. Es ist grundsätzlich, hat es gute Eigenschaften, auch eine hohe Stabilität. Die Amerikaner verkaufen es lustigerweise als das bessere Holzfenster. Für einen Europäer undenkbar, wenn man sagt, das ist ja Kunststoff drin, das ist ja kein Holzfenster. In Europa wäre es einfach die Idee, nachwachsende Rohstoffe sinnvoll zu verwenden. Mhm. Aber wir sind im Moment also noch nicht weiter. Wir sind beim PVC, versuchen das mit dem Recycling so sinnvoll wie möglich zu verwenden und auch die Rezepturen so zu verbessern, dass man sagt, das kann nachher eins zu eins wieder verwendet werden. Mhm. Aber es ist, wie gesagt, ein Rohstoff Chlorchemie dabei, und es ist ein wertvoller Rohstoff, der unbedingt wieder in PVC-Erzeugung rein muss.
Welche Lebensdauer hat ein durchschnittliches Extrusionsfenster?
Also ich baue jetzt gerade Fenster aus, die sind Baujahr 1967, die sind älter als ich, die funktionieren noch immer. Sie haben natürlich aus heutiger Sicht hunzelendige Dämmwerte. Sie haben diesen unhandlichen Zweihandbeschlag, da hat man unten eingestellt, kippen oder drehen, und beim anderen Beschlag hat man entriegelt. Mhm. Aber sie funktionieren. Mhm. Also unsere Garantiewerte sind 30 Jahre auf die Teile, dass man so 30 Jahre das Fenster instand gehalten bekommt und Ersatzteile bekommt. Aufs Isolierglas 10 Jahre und im Schnitt sagt man 30, 35 Jahre. Mhm. Wobei sich die technologischen Fortschritte so überholen, dass es manchmal aus energetischer Sicht schon früher ist, sinnvoll ist zu tauschen, weil es einfach rechnet.
Mhm. Weil einfach die Wärmedämmung, das genau. Ist der entscheidende Punkt.
Ja.
Mhm. Okay. Wenn ich kurz auf die Karte da gehe, ja. Das hat man jetzt so eine Nord-Süd-Konzentration. Mhm. Hängt es damit zusammen, dass man da bestimmte Art von Fenster braucht? Oder ist er nach Westen und Osten und Südwesten einfach noch der Markt zu wenig bearbeitet?
Man sieht an der Karte eine Narbe von Internorm. Wir haben als erste große Exportaktivität den Marktführer von Spanien gekauft. Wir waren der größte Hersteller in Spanien, haben das mit null Exporterfahrung gemacht, haben den Beratern geglaubt, die den Markt analysiert haben, und haben ein Jahr, nachdem wir diese Akquisition gemacht haben, in den 80ern eine ähnliche Immobilienkrise erlebt wie jetzt in Spanien. Das heißt, es ist von heute auf morgen der Immobilienmarkt zusammengebrochen, kein Spanier hat mehr Fenster gebraucht, und wir naiven Österreicher sind da gestanden mit einer teuren spanischen Beteiligung, waren dann auch ganz überrascht, dass die Spanier völlig anders ein Unternehmen führen als wir. Unsere Vorstände sind im T-Shirt und der Jeans dorthin gefahren und sind halt in die Fertigung gegangen und gesagt, das gehört alles umgestellt. Bei den Spaniern hat es die Direktoris gegeben, die so alle im dunklen Anzug mit Krawatte unterwegs waren, völlig verstört waren, was das für Typen sind, die da aus Österreich kommen, ob man die überhaupt ernst nehmen soll. Und das hat uns damals sehr viel Geld und sehr große Schmerzen gekostet. Also wir haben das dann veräußert und haben einiges draufgelegt. Scherzhaft heute sagen wir, das war die teuerste Unternehmensberatung, die wir je in der Unternehmensgeschichte konsumiert haben. Vielleicht ist das der Grund, warum es da Richtung...
Sie geben die Daten der Berater gerne weiter.
Gerne, ja. warum es da im Westen so blank ist, haben wir uns einfach nicht mehr drüber getraut. Die Nord-Süd-Ausrichtung ist eigentlich sehr ungewöhnlich, weil unsere Fenstersysteme eigentlich nur in Österreich und Deutschland üblich sind. Also Drehkipp ist was ziemlich Exotisches weltweit. Das ist jetzt so reinversetzt in England, wenn man das Hotelfenster aufmacht, das sind manchmal so eigenartige Schiebedinger. Mhm. In Skandinavien macht man alles nach außen auf, weil da ist so ein starker Wind, dass die Dichtheit dadurch entsteht, dass draußen fest draufbläst. Italien, würde man mal sagen, die brauchen keine guten Fenster, weil da ist es eh nicht kalt im Winter. Italien hat durch eine ganz tolle Gesetzgebung ihren Standard enorm aufgeholt. Die haben die thermische Sanierung gefördert, indem sie gesagt haben, wenn du offiziell mit einer Firma und mit Rechnung thermisch sanierst, auf einen sehr hohen technischen Standard, dann kannst du das über 5 Jahre am Anfang von deiner Einkommensteuer abziehen. Das hat enorm gehebelt, sie haben dann immer den Zeitraum noch verlängert, aber Italien hat eine deftig schlechte Steuermoral gehabt, dass die dadurch das Steueraufkommen erhöht haben. Das ist eigentlich aus österreichischer Sicht völlig unverständlich, weil ich habe dieses System einmal vorgeschlagen und da hat jeder gesagt, um Gottes Willen, ist Ihnen bewusst, wie teuer das ist, wenn wir das über die Einkommensteuer machen. In Italien hat sogar was gebraucht, auch kurzfristig. Dort sagt man, das ist nicht widersinnig, sondern auch Hitze ist ein Thema, das ich durch gute thermische Isolierung in den Griff kriege. Und Norden oben ist relativ klar.
Russland müsste doch eigentlich ein Hoffnungsmarkt sein, oder? Da ist kalt.
Osteuropa ist nicht so einfach. Also in Osteuropa bewegen wir uns schon in der exklusiven Nische. Also es kann sich ein Durchschnittsrusse oder ein Durchschnittspole unsere Produkte nicht leisten, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn ich mir unsere Anwendungsbeispiele durchblättere und sage, um Gottes Willen, wo steht denn das Ihre Haus, ist das sehr oft irgendwo ganz in Ostpolen oder in Russland. Das sind also sehr, sehr aufwendige Projekte, die man in Österreich wahrscheinlich so gar nicht bauen würde. Für den Durchschnitt Osteuropäer sind wir schlicht und einfach zu teuer und da rechnet sich thermische Sanierung auch nicht. Die reißen weg und bauen neu. Mhm. Und was auch für uns überraschend war, in Osteuropa hat die Wirtschaftskrise massiv zugeschlagen, weil in Mitteleuropa die Sparquote ausgeglichen hat. Wir haben in Europa, also in Mitteleuropa gern was auf der Kante und in Zeiten der wirtschaftlichen Unsicherheit haben die Leute gesagt, ich investiere es lieber in mein eigenes Haus, als dass ich es irgendwie jetzt in hochspekulative Papiere investiere. In Osteuropa war einfach nichts da. Die haben gesagt, wenn ich meinen Job verliere, ich habe kein Geld zum Investieren. Also die sind noch viel stärker von der Krise gebeutelt worden als wir.
Also eher Vorsicht Richtung Osten.
Wobei wir zum Glück eine sehr gute Markenbekanntheit mittlerweile haben und schon, also es sind durchaus interessante Umsätze, die wir dort erzielen.
Wer ist so der stärkste Konkurrent auf dem Markt?
Es hat sich in den letzten Jahren sehr stark verschoben. Also wir kommen mal aus Österreich. In Österreich gibt es ein paar sehr, sehr gute Fensterhersteller. Also man kennt eh die großen Namen, Josco, Gallhofer, Aktual, sind alles sehr große Unternehmen und sehr gute Unternehmen. In Europa gibt es kaum jemanden, der europaweit agiert, vielleicht der Finstral. Die anderen haben sich auf einzelne Länder spezialisiert, aber was uns im Moment bewegt, ist, dass es Investoren gibt, die Unternehmen zusammenkaufen. Die haben relativ große liquide Mittel und wir gehen halt auf Einkaufstour.
Das geht über Börse oder?
Interessanterweise keine börsennotierten Fonds, sondern unter anderem gibt es einen großen Fonds, da steht angeblich die Besitzerfamilie von IKEA dahinter. Also halt einfach private Investoren, die große Vermögen haben und die sagen, sie glauben an thermische Sanierung, sie glauben an Energieeffizienz und wollen in diesen Bereich investieren.
Also die versuchen so einen Herstellerverbund zusammenzubringen, genau. Um etwas entgegensetzen zu können. IKEA-Fenster.
Nein, überhaupt nicht, das ist nicht der Hintergrund. Aber es ist im Moment sicher eine Branche, wo man auch in Zukunft Wachstum darstellen kann. Und da gibt es ja im Moment nicht so viele Branchen, wo man sagen kann, das sind zukunftsweisende Themen, die auch krisenresistent sind. Mhm. Wobei ich jetzt mich nicht in der Hängematte fühle. Also es ist durchaus schwierig im Moment zu wachsen und Ergebnisse zu machen. Es ist ja nicht so einfach. Also die haben da schon eine gewisse Illusion. Also ich wünsche Ihnen viel Vergnügen, es ist nicht ganz so einfach. Ja, das war ja ganz lustig, ich weiß nicht, wer das Foto kennt, das hat einmal den VW gegeben. Das haben wir versucht nachzustellen, das war das 20-millionste Fenster, das ist heuer im Sommer aus der Produktion rausgegangen, das haben wir gehörig gefeiert, haben uns unheimlich gefreut drüber.
Womit kann man den Mitarbeiter einer Fensterfirma eigentlich motivieren, weil ich sie da gerade sehe, so einer großen Schar? Ist sozusagen, wenn ich so viele Fenster ständig vom Fließband lasse, ist das einzelne Fenster ja wahrscheinlich kein Motiv mehr, oder? Oder keine Motivation mehr?
Also unseren Mitarbeitern wird auf jeden Fall nicht langweilig bei der Anzahl an Systemen, die wir haben. Also wir quälen sie ziemlich mit einer unendlichen Vielfalt. Also wir sind in ganz Europa unterwegs, in jedem Land schauen Fenster anders aus. Also da ist es eher fordernd als langweilig. Wir sind sehr zielorientiert und wir feiern gerne, wenn wir unsere Ziele erreichen. Man sieht es eh, also mit Festen kann man immer motivieren.
Ich habe ja irgendwo gelesen, einmal im Jahr kocht die Chefin für alle. Und da habe ich mir gedacht, ich habe gelesen, 2500 Mitarbeiter. Wie darf ich mir das bitte vorstellen?
Also ich habe das Privileg, nur ein Werk mit nur 560 zu bekochen. Und ich habe mein persönliches Limit auf 100 Personen gesetzt. Ich sage, mehr kann ich nicht. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben im Moment eine Kantine, das ist... Also die Küche ist kleiner als meine eigene Küche und die ist halt übermäßig groß. Und es gibt zwei große Kochplatten. Das ist eine große Herausforderung, da 100 Portionen rauszubringen, die einfach was schmecken. Aber die Damen in der Kantine sind unheimlich nett und helfen mir und wir planen das immer vor.
Beim Franz Antl hat es ja immer Krautfleisch gegeben, wenn ich mich recht erinnere. Gibt es da so ein...
Also ich habe das Chili con Carne in der Firma eingeführt. Seitdem ist das jedes Monat auf der Speisekarte. Das ist das neue Lieblingsgericht.
Und das gibt es auch, wenn 100 Personen...
Also das ist kein Problem, da brauchen wir drei große Töpfe und das funktioniert.
Okay. Und die werden dann rollierend irgendwie eingeladen, dass immer wieder die nächsten 100 drankommen?
Nein, das haben wir heuer leicht gebrochen. Meine Cousins haben sich immer verlosen lassen für Arbeitsplätze in der Fertigung. Bei der Weihnachtsfeier, ich habe gesagt, grundsätzlich glaube ich schon, dass ich es kann, aber ich weiß nicht, ob ich große Hilfe bin, wenn ich dann beim Verglasen stehe. Ich befürchte unsere Qualitätsquote eher nieder, als ich sie erhöhe. Und dann habe ich die spontane Idee gehabt, ich sorge fürs leibliche Wohl und habe mich in den Kantinen verlosen lassen.
Okay.
Ist aber mehr ein Gag, also das darf man nicht so ernst nehmen. Einmal im Jahr gibt es eben diese 100 Portionen oder 80, 100, wenn es aus sind, sind es aus.
Ja.
Aber es ist einfach lustig. Es ist eine gewisse Motivation, man redet darüber, man überlegt, was man heuer macht. Ich quäle mich, die Mitarbeiter finden es unheimlich lustig und meistens kommt was Gutes raus.
Ich habe gelesen, dass ja die Mitarbeiter also jetzt nicht nur mit gelegentlichem Essen von der Chefin und Chefines kommen und nur motiviert werden, sondern es gibt schon auch ein System, Mitarbeiter am Erfolg zu beteiligen.
Da sind wir, glaube ich, sehr, sehr ungewöhnlich. Bei uns ist jeder Mitarbeiter am Ergebnis beteiligt, also vom Lehrling bis in die Vorstandsetage und zwar nicht unerheblich. Das ist in guten Jahren ganz was Tolles, da ist man unheimlich gern Unternehmer. Also 200% Prämie nimmt jeder gern. So ein Monatsgehalt zusätzlich ist schnell einmal ein Urlaub oder so. Es ist toll und da freut sich jeder. Klarerweise, wenn das Ergebnis nicht dort ist, also wir haben so eine Zielverzinsung vom eingesetzten Kapital, dann kann es auch einmal null sein. Da ist dann die Begeisterung fürs System nicht so groß. Aber bei uns hat jeder Information über die laufende Entwicklung. Jeder weiß, wo wir liegen. Das haben wir in so einem einfachen Ampelsystem. Grünes Maxal heißt über 100%, gelbes Maxal heißt um die 100%, rotes Maxal heißt ouch, wir sind daneben. Uns ist aber wichtig, dass Mitarbeiter einfach mitleben im Unternehmen und auch ihr Unternehmertum dort wahrnehmen. Es ist also jeder Mitarbeiter beteiligt, dass das funktioniert oder nicht funktioniert. Und wenn jetzt jemand in der Produktion das Licht ausdreht, ist das auch ein Beitrag. Oder wenn die Qualitätskosten in einem Bereich massiv sinken, weil einfach einer dahinter ist, dass das 100% funktioniert, ist das auch ein Beitrag zum Ergebnis. Mhm. Das Ergebnis macht nicht das Management, sondern das machen alle gemeinsam.
Der Neopolitiker Frank Stronach wirbt ja unter anderem auch damit, dass es einen transparenten Verteilungsschlüssel in seinen Unternehmen gibt, einen Gewinnverteilungsschlüssel. Wie wird die Transparenz in eurem Unternehmen gehandhabt?
Naja, eben mit diesem einfachen Ampelsystem, womit ich ein Riesenproblem habe, sowas muss in einer Organisation entwickelt werden und entstehen. Und das erfordert auch eine hohe Kompetenz von Mitarbeitern. Also was mir im Moment überhaupt nicht gefällt, sind diese Zwangsideen, das in einen Kollektivvertrag reinzupacken und zwingend im Unternehmen eine Ergebnisbeteiligung einzuführen. Wie gesagt, also ein Ergebnis von null ist höchst demotivierend für jemanden, der nicht das ganze Jahr über jeden Monat die Ergebnisberichte im Detail kennt und weiß, woher das kommt. Und da kommt einmal schnell die Aussage, was kann denn ich dafür, dass Wirtschaftskrise ist. Ich habe im Vorjahr mit dem den Urlaub bezahlt und ich hätte es ja auch gern. Ich meine, man muss auch davon ausgehen, dass der Durchschnittsarbeiter üblicherweise mehr ausgibt, zumindest in einem gewissen Altersspektrum, als er verdient. Und da ist das natürlich schon im Vorhinein fix verplant. Also so diese Zwangsverordnung, jeder Mitarbeiter muss am Ergebnis beteiligt sein, weiß ich nicht. Ich kenne auch viele Unternehmen, wo die Mitarbeiter nicht einmal wissen, wie groß der Umsatz vom Unternehmen ist.
Aber offensichtlich ist es für die Motivation der Mitarbeiter schon von Vorteil, wenn sie ein gutes Maß an Transparenz über die Entwicklung auch haben und ihre Tätigkeit, das Licht abdrehen, auch noch einordnen können.
Ja, absolut, aber es gibt halt auch Dinge am Markt, die man nicht beeinflussen kann und das ist dann schon bitter, wenn jetzt, also sich irgendein Unternehmen im Konzern Probleme hat, dass der andere deswegen weniger Prämie kriegt. Also es gibt offene Diskussionen, denen muss man sich auch stellen.
Wir haben zuerst schon gehört, dass Innovation offensichtlich ein sehr starkes Thema ist in dieser Branche. Wie wird Innovation generiert in diesem Bereich in eurem Unternehmen?
Das ist ein ganz spannendes Thema. Wir haben jetzt ein System eingeführt, das unheimlich komplex ist, wo man auf der einen Seite Ideenmanagement hat, also mit Ideenkarten, jeder kann Ideen einbringen, da kommt dann Unmengen rein. Das beurteilt eine Steuerungsgruppe, das heißt Stagegate. Da wird dann beurteilt, hat das eine Chance, dann gibt es eine nächste Stufe, wo dann berechnet wird, was kostet das, was bringt das, wie groß ist der Markt, dann gibt es das nächste Gate, wo wieder entschieden wird. Klingt unheimlich toll und objektiv. Ich glaube, der Mittelweg ist das Thema. Ein offenes Ohr für Ideen von jedem Mitarbeiter, ganz ein offenes Ohr für die Bedürfnisse von Kunden und dann gezielt Dinge machen. Mhm. Das ist nämlich auch sehr frustrierend. Wir haben jetzt, ich glaube, 300 Ideen oder 400 Ideen aus diesem Ideenmanagement und jeder erwartet eine Antwort drauf. Und klar, du kannst ihm die Antwort schicken, aber die ist manchmal frustrierend. Da wird dann drinnen stehen, da sehen wir keinen Markt dafür. Oder tolle Idee, aber nicht umsetzbar. Oder aber ganz Ding, das machen wir, ist schon in einem Projekt drinnen, das wird seit 3 Jahren entwickelt, nur du weißt das noch nicht.
Mhm. Also das müssen wir weiterentwickeln. Was ist das System, das jetzt neu entwickelt worden ist bei den Fenstern?
Dieses neue Beschlagssystem.
Ein neues Beschlagssystem. Genau. Da nehme ich an, da gibt es ja einen Stab an Technikern, also Technikerinnen, die sich da laufend Gedanken machen.
Wir arbeiten sehr eng mit unseren Lieferanten zusammen. Also wir sind sehr oft im Bereich Werkstoff bzw. Grundtechnologie, wo wir einfach mit verschiedenen Lieferanten, Unis zusammenarbeiten und neue Produkte entwickeln. Das dauert auch 5 bis 6 Jahre, bis einmal was rauskommt, wo man überhaupt sagen kann, das ist Das kann in einen Fertigungsprozess einbeziehen. Mhm. Wir sind meistens so weit vorne, dass es die Maschinen noch gar nicht gibt, mit denen man das macht. Das heißt, wir sind noch parallel dabei, dann noch beim Maschinenentwickeln.
Mhm. Aber mich würde nur interessieren, dieser entscheidende Schritt, wenn ich jetzt sozusagen ein Beschlagssystem habe, und das ist ja nicht schlecht, sonst hätte man ja bisher die Fenster nicht verkauft. Und jetzt sagt man dann plötzlich, jetzt machen wir aber ein ganz anderes Beschlagssystem. Was ist da im Kopf oder in der Struktur vor sich gegangen, dass man überhaupt auf die Idee kommt, dass man ein ganz anderes besser finden könnte oder entwickeln sollte?
Der Knackpunkt ist Differenzierung. Also für den Endkunden ist es sehr schwer zu unterscheiden, was der Unterschied ist zwischen Fenstern. Es gibt scheinbar objektive Werte, die dazu geschrieben werden. Da gibt es Prüfzeugnisse. Da würde ich Ihnen raten, die auch wirklich anzufordern und anzuschauen. Aber man sucht natürlich immer wieder nach der Differenzierung, die am ersten Blick sichtbar ist. Und eigentlich sind das die Antriebe, sowas zu machen. Und möglichst Dinge, die so neu sind, dass man 1 bis 2 Jahre Vorsprung hat, bevor es die anderen nachmachen können.
Also sagt man, okay, jetzt hat dieser Beschlag, den haben jetzt schon alle kopiert oder den haben jetzt im Wesentlichen alle übernommen. Wir erfinden etwas Neues. Das ist ohne eine Idee von vornherein zu haben.
Nein, wir haben zum Beispiel vor 3 Jahren jetzt die Verklebung vom Glas eingeführt. Das kommt aus der Automobilbranche. Die Karosserie von einem Auto hat eigentlich gar nicht die Statik, sondern die entsteht erst beim Einkleben der Scheiben. Mhm. Also mit dem bündig Verbinden von, ist auch erst ermöglicht durch die Klebetechnik. Wir haben gesagt, das ist spannend, wir machen das beim Fenster. Und dafür muss man natürlich die Fertigungstechnologie total umstellen. Das ist ein ganz anderer Prozess in der Fertigung, aber du hast etwas, wo du dich differenzieren kannst zum Mitbewerber. Und der braucht eine Zeit lang, bis er selbst so weit ist, das nachmachen zu können. Mhm. Also das ist nicht nur der Beschlag, sondern das ist eigentlich permanent unser Weg, am Produkt Dinge zu entwickeln, die anders sind und die man nicht gleich und schnell nachmacht.
Mhm. Ist ein Fenster eigentlich auch ein modisches Produkt?
Wenn Sie mit jemandem sprechen, der in eine Eigentumswohnung einzieht, die in den 80ern gebaut ist, wird er das leidend sagen. Da hat er dann irgendein dunkelbraunes Fenster, wo er sagt, eigentlich passt das gar nicht zu dem, was ich für Einrichtung habe. In den Außenoptiken ist es teilweise modisch. Also gerade Architekten wollen Fenster möglichst gar nicht sehen. Die Fenstergrößen ändern sich. Sie können sich sicher noch an das obligate Blumenfenster erinnern, das in jedem Haus in den 70ern und 80ern waren, diesen Schwingflügel. Den werden Sie halt nie wieder sehen. Dann hat es Phasen gegeben, wo es ganz kleine Fenster gegeben hat. Jetzt im Moment ist wieder der Trend eher zu ganz großen Verglasungen.
Und spielt irgendwann einmal auch die Frage, wie putzt man denn das eine Rolle?
Spätestens, wenn ich das Entwicklungsprojekt sehe. Ich bin verschrien im Haus, die mit dem Putzfetzen, aber es ist, ja, wir haben leider nur Männer in der Entwicklungsabteilung und die übersehen manchmal kleine Dinge. Und ich hasse zum Beispiel Beschläge, wo man mit dem Wattestäbchen putzen muss. Das kann nicht sein. Das ist einfach, das nervt. Das muss man mal einer Putzfrau erklären. Nimm die Wattestäbchen und den Spezialreiniger 1 und pass auf, dass du ja nicht einen Millimeter rüberkommst, weil wenn da der Spezialreiniger 1 draufkommt, ist das leider kaputt. Und wenn man jetzt in einem modernen Haushalt ist, ist man manchmal wirklich, wenn man sich die Putzlade anschaut mit den empfohlenen Reinigungsmitteln von den Herstellern, ist also selbst die akademische Hausfrau überfordert. Und ich bin verschrien dafür, dass ich mit Putzfetzen hingehe und einfach schaue und sage, das geht überhaupt nicht. Oder auch die sagt, da kann sich ein Kind wehtun und das ist auch blöd.
Also da geht es ganz automatisch. Es hat ja so vor 10 Jahren ungefähr doch eine gar nicht so unbedeutende Welle gegeben, man hat das genannt, frauengerechtes Bauen, frauengerechtes Wohnen, was natürlich immer irreführend ist, weil Frauen für sich alleine ja auch nicht anders wohnen als Männer. Nur hat man das eigentlich in Bezugssystem gemeint, ja, mit Familie, mit Kindern, mit dem einen Haushalt zu führen, zu waschen und so weiter. Und da hat man gesehen, dass viele dieser Logiken und dieser Wege einfach nicht eingeplant waren, weil das anders gedacht ist, wenn man eben diesen Alltagsvollzug nicht hat.
Wobei das ist für mich schwerpunktmäßig ein Thema Architektur. Also wir haben durchaus öfters das Problem, dass Dinge, die zwar gestalterisch wirklich perfekt sind, in der Nutzung für den Fensternutzer nicht ideal sind. Und gerade also diese großflächigen Verglasungen gehen sehr oft hangseitig raus. Und dann die prüfende Frage von mir an den Kunden, hat Ihre Putzfrau Bergsteigerausbildung, wieso, weil man sie da abseilen muss, weil von unten kommen sie nicht hin, ist manchmal schon Also da wird oft nicht diesen Schritt weitergedacht oder nur Glasarchitektur ohne Sonnenschutz. Es schaut zwar wirklich schön aus und es ist kein störender Streifen oben, nur wenn ich den ersten Sommer in dem Haus verbringe, fühle ich mich wahrscheinlich wie ein Grillhändler. Mhm. Also das sind einfach Dinge, die muss man, die sind nicht schön. Und das ist auch nicht so lustig, wenn man den Kunden berät und sagt, die Idee vom Architekten ist wirklich toll, aber überlege mal deine praktische Nutzung dafür. Oder keine Ahnung, es gibt Anwendungen für Holzalufenster, wo es eigentlich nicht gut ist. Also in der Sauna oder im Bad, wo ich schlechte Lüftung habe, ist ein Holz innen genauso schlecht wie ein Holzfenster im Außenbereich, das stark bewittert ist. Mhm. Aber wir bemühen uns halt dann im Verkaufsgespräch die Kunden darauf hinzuweisen und da weiterzuentwickeln. Aber Richtung Wohnbedürfnisse gibt schon Ideen. Also was ist das Thema Sicherheit, Kindersicherungen, Flexibilität von Raumnutzungen. Da gibt es schon auch Ansätze vom Fenster her, wo man
Wie hoch ist eigentlich sozusagen der Sicherheitsanspruch in Zeiten wie diesen?
Ganz unterschiedlich. Also es gibt den Kunden, der sagt, also bei uns ist in den Standardprodukten ein sehr hoher Sicherheitsanspruch drinnen. Also das, was bei uns eigentlich schon als erhöhte Sicherheitsstufe in Österreich gilt, ist in unseren besseren Produkten standardmäßig enthalten. Es ist aber sehr, sehr wichtig, dass man es grundsätzlich mitdenkt, weil viele Dinge ganz einfach sind in der Sanierung zu bedenken oder im Neubau. Und wenn man es nicht macht, kann man es eigentlich nachher nie wieder, also zum Beispiel im Erdgeschoss, dass man Balkontüren einfach mit einer höheren Sicherheitsklasse ausstattet, ist ganz einfach in der Neuinvestition. Wenn ich es nachher mache, ist es ziemlich schwierig. Mhm. Oder dass ich Balkontüren mit Sperrbandgriffen mache, weil man einfach, wenn man es gekippt hat, aufmachen kann und üblicherweise Einbrecher auf Balkone kommen. Das sind so Kleinigkeiten, die man einfach in der Beratung besprechen muss. Mhm. Genauso wie Insektenschutz, genauso eben wie Beschattung. Das sind Dinge, die man besser im Beratungsgespräch sich überlegt. Dann geht man nach Hause und überlegt, ist das ein Thema für mich? Weil es gibt Regionen, wo einfach Insektenschutz kein Thema ist. Allerdings kann ich zum Beispiel auch mit Insektenschutz als Allergikern helfen. Also es gibt Insektenschutz mittlerweile, wo keine Pollen durchkommen. Man muss einfach weiterdenken. Wir haben in jedem Katalog hinten so einen Fragebogen, wo ich mich einmal vorbereiten kann, wenn ich saniere oder neu baue. Was sind eigentlich meine Anforderungen? Was will ich eigentlich bauen? Was für einen Baustil will ich bauen? Was sind meine persönlichen Bedürfnisse? Was erwarte ich vom Fenster? Dann kann ich ganz anders reingehen. Ich sage immer spaßweise, wenn jemand beim Peek und Kloppenburg reingeht und sagt, mir ist kalt, wird die Verkäuferin nur mit viel Glück das richtige Teil finden. Wenn er sagt, ich habe kalte Füße, dann wird es wahrscheinlich eher ihm was Gescheites verkaufen können. Oder wenn er sagt, mir ist obenrum kalt, dann sagt Pullover oder Sakko. Aber darum, man muss sie vorbereiten und gerade Fenster sind was, womit man sich nicht jeden Tag beschäftigt. Zum Glück.
Okay. Haben wir noch Folien zum
Anschauen? Nein, das war's.
Okay. Danke mal für diesen ersten Einblick in die Welt des Fensterbauens und auch der Firma. Gibt's schon Fragen aus dem Publikum? Bitte, eins, zwei.
Sie haben einen sehr guten Überblick über Ihre Firma. Aber Sie sind in voller Bescheidenheit nicht auf die Managerin des Jahres eingegangen. Jetzt gleich eine Frage dazu. Ihr Großvater war sozusagen ein großer Patriarch, der also eine schrittweite und sozusagen eine große Schuhnummer vorgegeben hat. Wie schwer war es für Sie persönlich, da Anschluss zu finden, sich zu behaupten und sozusagen in diese große Schuhnummer einzusteigen?
Also ich sage es jetzt mal als reine Vermutung, wenn ich einen Bruder hätte, würde ich wahrscheinlich diese Funktion nicht bekleiden. Also mein Vater war sehr konservativ und hat also durchaus, obwohl meine Mutter Unternehmerin war, die Werthaltung eigentlich gehabt, eine Frau gehört zu den Kindern nach Hause. Meine Mutter hat sie eben also ihr Leben lang bewiesen, dass das durchaus auch geht als Unternehmerin, aber die Werthaltung wäre gewesen, der Sohn wäre eher der Nachfolger gewesen. Im Unternehmen, also Sie sehen, ich bin jetzt halt klein und zierlich, also ich habe nie das Problem gehabt, dass ich irgendwo untergehe, habe eigentlich schnell gelernt, dass es, wenn man jetzt nicht zickig ist und wenn man einen Vater wie meinen hat, der durchaus geschlechtsneutral erzieht, es durchaus auch ein Vorteil sein kann als Frau. Also im Vertrieb überrascht es schon noch immer, wenn man zumindest ein bisschen technische Kenntnisse hat. Es ist ein Vorteil, allein unter 100 Männern zu sein, weil den Namen merkt man sie meistens. Wenn eine einzige Frau bei einer Veranstaltung ist, ich habe kein Problem, wenn ich angesprochen werde als Assistentin vom anderen Vorstand. Üblicherweise ist sogar ganz interessant, was sie einem dann erzählen. Ich habe kein Problem, wenn ich am Telefon abhebe und mich wer für meine Sekretärin hält. Es ist manchmal ganz gut zu hören, wie Leute mit den Sekretärinnen umgehen. gibt mir auch Informationen, ob er für mich als Geschäftspartner geeignet ist oder nicht, also ob er meinen Werthaltungen entspricht. Ich habe es eigentlich nie als Nachteil empfunden. Was wirklich schwierig ist, ist einfach Kinder und Beruf zu verbinden. Das muss man ehrlich sagen. Also das ist herausfordernd.
Also reichen wir nach. Es gibt zwei Kinder. Mhm. Eine Tochter mit 12, einen Sohn mit 14.
Genau umgekehrt, aber.
Umgekehrt, Entschuldigung. Tina und Paul, das ist zumindest einmal richtig gemerkt.
Genau.
Gut. Was macht es da schwierig?
Also ich bin auch eine sehr ehrgeizige Mutter und man hat durchaus so Tage, wo in der Firma sehr viel los ist und wo parallel ein Kind Englischschularbeit hat und man genau weiß, jetzt bräuchte es also nicht den Inhalt, aber das Handeln von der Mama. Ja, und es gibt auch die Tage, wo du daheim sitzt und eigentlich ganz entspannt mit deinen Kindern was machen sollst und irgendwo im Hinterkopf ist, verdammt, morgen die Präsentation ist noch nicht vorbereitet. Also man bewegt sich immer so zwischen den Welten. Das muss man einfach lernen und was mir wirklich Spaß macht, ist, dass man immer mehr Männer auch erlebt. Da muss man aber dazu sagen, ich bin in einem sehr männergesteuerten Betrieb und lustigerweise haben also meine Vorstandskollegen alle Frauen, die wirklich sich 100% um die Kinder kümmern und haben diese Probleme eher nicht. Aber ich erlebe es immer öfters, dass um 5 ein Mann aufsteht von einer Besprechung und sagt, es tut mir leid, mein Kind hat eine Ballettvorstellung, Sie müssen das verstehen, ich muss jetzt gehen. Oder sogar zu Beginn einer Besprechung sagt, ich muss halt um 5 weg. Weil das muss man in der Organisation erst lernen. Also sozusagen, wir haben nur bis um 5 Zeit, ich muss dann weg, gilt nicht immer als ehrgeizig.
Wir haben ja interessanterweise in unserem Sprachgebrauch die berufstätige Mutter vollkommen drauf, während wir den berufstätigen Vater de facto nie verwenden.
Also mein Mann ist berufstätiger Vater. Der hat halbe wirklich 100% umgesetzt.
Aber wenn du jetzt an dein Unternehmen denkst, da gibt's ja dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, 2000 berufstätige Väter.
Wir haben Männer in Karenz. Das bin ich unheimlich stolz, dass das als Modell wirklich gelebt wird. Die sagen auch ganz offen, meine Frau verdient mehr und das geht sie besser aus. Wir werden es lernen müssen. Am Anfang war die Empörung groß. Jetzt ist das ein Problem von Männern auch schon. Sag ich, na endlich. Das ist so neutrales. Wobei, klarerweise, es gibt in unserer Gesellschaft einfach so Situationen, wo man sich eher die Mutter erwartet als den Vater. Ich habe mich unheimlich geärgert, dass mein Mann immer fast Applaus gekriegt hat, wenn er mit den Kindern in der Spielgruppe war. Bei mir war das selbstverständlich, aber ich habe mich mindestens so abgehetzt wie er. Aber er war immer der Hahn im Korb.
Vielleicht nur kurz anschließend an die Frage mit dem Großvater und mit dem Vater. Wie man überhaupt in die Nachfolge in einer solchen Firma kommt. Das ist ja nicht selbstverständlich oder automatisch in der dritten Generation dann auch in den Vorstand eines solchen Unternehmens zu kommen. Wie war da der Weg?
Sehr ungewöhnlich. Bei uns hat das Management offensichtlich sehr, sehr früh Druck gemacht, dass sie unsere Elterngeneration überlegen soll, wie es das Unternehmen übergeben. Und mein Vater hätte, wie ich 15 war, meine Schwester 14, entscheiden sollen, wer von uns beiden danach die Nachfolgerin ist. Und wir sind da psychologisch getestet worden und ganz, ganz toll. Ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass diese Unternehmensberatung damals verschrien war für so ganz extrem Ansätze. Mir hat es nicht geschadet, ich habe das eher lustig gefunden, eigenartig. Es ist natürlich rausgekommen, dass wir beide in der Pubertät sind, in der Orientierungsphase, und dass man gar nichts sagen kann. Das hätte man wahrscheinlich vorher auch sagen können als Mutter oder als Vater, dass das nicht recht sinnvoll ist, eine 14-Jährige zu testen, ob sie geeignet ist als Vorstand. Mein Vater hat dann einen interessanten Weg gewählt. Er hat also offensichtlich sich im tiefen Inneren für mich entschieden, weil ich ihm ähnlicher bin als meine Schwester, hat aber von Beginn an gesagt, das ist eine freiwillige Option. Also du kannst das machen oder du brauchst das nicht machen. Eine Zeit lang wollte ich zum Beispiel unbedingt Ärztin werden, aber im Notfall wirst du Betriebsarzt, ist auch kein Problem. Aber grundsätzlich war das Attribut freiwillig und ich glaube nicht, dass ich heute in der Firma sitzen würde, wenn das nicht freiwillig gewesen wäre.
Aber trotzdem gab es dann also Matura und dann ein Betriebswirtschaftsstudium. Also schon
Handelswissenschaftsstudium und ich habe auch jede Ferien ganz brav daheim gearbeitet. Bin in meinem ersten Ferialjob als praktisch in der Buchhaltung gesehen worden und habe ab dem Zeitpunkt immer die Urlaubsvertretung machen müssen. Hat mich unheimlich gefreut. Meine Cousins haben jeden Bereich in der Firma gemacht. Ich war jedes Jahr in der Buchhaltung. Aber
gab es da nie eine Rebellion? keine aufmüpfige Tochter, die einmal sagt, so, und jetzt?
Also ich sag's ganz ehrlich, mein Vater war nicht die Klasse, also keine Autorität über Gewalt oder sonstiges, hat gereicht die Anwesenheit. Also als Tochter hätte ich da nicht rebelliert. Eine Anwesende kennt ihn, ich glaube, die weiß, wovon ich sprich. Also wenn mein Vater gesagt hat, das ist so und du machst das so, dann hat man das so gemacht. Oder es war schon eine Riesenrevolution, nach Wien zu gehen. Also das hat mich meine Mutter massiv unterstützt. Mein Vater hat festgestellt, ich studiere in Linz, da geht es schneller und arbeitest in der Firma, nebenbei Studium und in 4 Jahren bist in der Firma. Und ich habe gesagt, nein, ich gehe nach Wien und bin nicht in 4 Jahren in der Firma, sondern ich werde mir ein paar andere Betriebe anschauen und dann mich entscheiden, ob ich das will oder nicht.
Welche Gedanken wägt man da ab bei der Frage, steige ich nun in dieses Familienunternehmen ein oder nicht?
Das ist extrem schwierig. Also man glaubt, man kann das ganz objektiv und selbst entscheiden, wird aber wahrscheinlich sein kindliches Leben durchgehend geprägt, hätte dabei ein unheimlich schlechtes Gewissen. Es ist eine große Verantwortung, die man da mitnimmt und die man sicher auch tragen will. Also so objektives Abwägen im Sinn von, ist es lukrativ? Habe ich da meine Work-Life-Balance? Also das will ich sicher nicht. Mhm. Was ich gemacht habe, ich habe mit meinem Partner abgestimmt, ob er erstens zu mir nach Oberösterreich kommt und ob er zweitens da mitmacht. Mhm. Das war mir schon wichtig. Mhm. Aber sonst Augen zu und durch und probieren.
Diese Tigermutter Amit Chua, die vor kurzem so in den Medien war, weil sie ihre Tochter so auf Erfolg trainiert hat, die schreibt in der Begründung, warum sie ihre Tochter so auf Erfolg trainiert, weil ihre Familie ist eine Einwandererfamilie, Taiwan-Chinesen in Amerika, die sich sehr viel aufgebaut haben, und sie sagt, dass man muss die Kinder da so drillen, weil in der zweiten Generation lässt der Ehrgeiz schon nach und in der dritten wird alles verjubelt, was die Großeltern aufgebaut haben. Wie steht es mit dem Verjubeln des großelterlichen
Erbes? Also ich kenne die Diskussion. Ich würde sagen, ich bin eher spartanisch aufgewachsen. Also verjubeln würde ich nicht. Ich bin Geld als Schotte in der Firma.
Wie kann man sich das vorstellen? Das ist die Büroklammer?
Nein, überhaupt nicht. Aber ich sprich unsere Dame, die Bewirtung an, warum es das beim Spar kauft um 3,99 €, wenn es denselben Lebkuchen beim Hofer gerade um 1,99 € gibt. Sieht man manchmal als befremdlich, aber das sind, oder bei Projekten versuche ich halt immer am Boden zu kommen oder irritiere die Architektin und sage, denselben Sessel gibt es beim Ikea. Warum nehmen wir nicht den? Aber grundsätzlich bin ich nicht mit Tigermüttern, aber ich habe sehr prägende Frauen in meiner Familie, die alle selbstständig waren. Also meine Großmutter ist aus Tschechien geflüchtet, allein mit 2 Kindern und hat sich in Oberösterreich eine Existenz aufgebaut, allein als Frau. Meine Mutter war immer selbstständig, da war ich den ganzen Tag im Geschäft. Meine Tante war in der Firma der Finanzminister und hat ja in einer Zeit, wo Frauen sehr unüblich waren, das Geld in der Hand gehabt. Meine Oma war so die Unternehmerin im Hintergrund, wo man dann zwar nachher gesagt hat, naja, also Unternehmerin schreibt man nicht am Grabstein, das war eine Hausfrau. In Wirklichkeit war sie die, die beim Mittagessen im Prinzip geglättet hat oder Inputs gebracht hat, die das Richtige gekocht hat, damit der Opa am Nachmittag wieder gut drauf ist, die rechtzeitig einen Urlaub oder eine Kur vorgeschlagen hat, wenn er am Limit war. Also diese klassische Unternehmerin, wo man nicht weiß, was man aufs Türschild schreibt, wo aber jeder im Unternehmen weiß, wenn die nicht da ist, funktioniert es nicht. Also für mich wäre der Weg Hausfrau und Mutter wahrscheinlich einer gewesen, den ich mit mir selber schwer vereinbaren hätte können. Also vor allem die finanzielle Abhängigkeit von meinem Mann, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin immer mit Frauen aufgewachsen, die entschieden haben, was mit dem Geld gemacht wird, nämlich mit ihrem eigenen, und der jeweilige Partner hat entschieden, was mit seinem gemacht wird.
Also da gab es sehr starke Rollenvorbilder eigentlich.
Durchaus, ja.
Und wie wird das weitergegeben an die nächste Generation?
Das müssten es meine Tochter fragen. Ja, es ist eigentlich gar nicht so einfach, einem Kind den Freiraum zu geben, dass es für sich selbst entdeckt, wo seine Stärken und seine Schwächen liegen und was sie wirklich selber machen wollen. Also ich bin auch bei Family Business Network recht aktiv. Das ist eine Organisation von Familienunternehmen weltweit, weil ich der Überzeugung bin, dass sich Familienunternehmer austauschen müssen und dass es einfach Probleme in Familienunternehmen gibt, die es in anderen Unternehmen nicht in der Form gibt. Unter anderem eben das, die erste Generation baut es auf, die zweite erweitert es, die dritte fährt es runter. Da gibt es ja verschiedene Mechanismen dahinter, warum das so ist. Und es ist, ich bemühe mich, meine Kinder so normal wie möglich zu erziehen und ihnen so viel Freiraum zu geben, dass sie selbst entscheiden, was sie machen wollen. Und ob das Unternehmer ist oder nicht, weiß ich nicht.
Okay, da gab es eine Wortmeldung.
Bitte verteilen sich die ca. 2500 Mitarbeiter annähernd zu jeweils einem Drittel auf die drei Standorte Traunöd und Salensbach und Lannach und sind da Leasing-Mitarbeiter, sofern es solche in Ihrem Unternehmen gibt, auch inbegriffen? Und wann hat Internorm den Einbau seiner Fenster, insbesondere für Wohnbauten, durch eigene Mitarbeiter aufgegeben und an Fremdfirmen und es Fremdfirmen überlassen, ihre Produkte einzubauen, wobei man vielleicht an die eine oder andere Fremdfirma zu wenig hohe Qualitätsansprüche gestellt hat? Oder ist etwas anderes schuld daran gewesen, dass zum Beispiel eine Firma in der Unionstraße nahe der Westbrücke als ihr Partner wieder ausgeschieden ist?
Das waren jetzt sehr viele Fragen. Ich hoffe, ich kann alle beantworten und ich kann mich nur an alle erinnern. Also grundsätzlich, diese Mitarbeiter sind verteilt ungefähr 80% in Österreich und 20% im Vertrieb, beziehungsweise bei HSF in der Slowakei. Grundsätzlich gibt es neben diesen drei Werken, Traun, Glanach und Salensbach, auch noch diese Sonnenschutzfertigung in Atnet. Also eigentlich sind es 5 und GIG kommt auch dazu, wobei der bei den Mitarbeitern nicht dazu gezählt ist, aber sie verteilen sich in ganz Österreich. Diese Händlerstrategie hat einen einfachen Hintergrund. Wir haben in der Vergangenheit über Handelspartner gearbeitet und im Direktvertrieb. Und das steht sich durchaus manchmal im Weg. Und wenn man jetzt bei einem Auftrag dran ist, ein Handelspartner und der Hersteller selbst, gewinnt üblicherweise der Hersteller. Und das war also eine Idee meines Onkels, zu sagen, wir stehen klar als Lieferant für Partner, hat im Nachhinein eigentlich den Riesenvorteil gehabt, dass uns das eigentlich als Export ermöglicht hat. Weil wir sind in Italien Italiener mit einem industriellen Werk und der Technologie von Österreich dahinter. Wir sind in Frankreich Franzosen mit einem österreichischen Qualitätsprodukt dahinter. Und das hat schon den Vorteil, dass also gerade in ländlichen Regionen die Entscheidung schon sehr personenorientiert ist und ein Händler vor Ort, den man persönlich kennt, einen anderen Bezug hat als ein industrieller Hersteller irgendwo. Bezüglich der Qualität der Händler, das ist eine tägliche Herausforderung. Wir haben also ein sehr großes Schulungsprogramm dahinter. Vielleicht haben Sie von diesen First Window Partnern schon gehört, die haben also spezielle Qualifikationen, auch die Montagequalifikation. Ich bin überzeugt davon, dass viele unserer Händler deutlich besser montieren, als wir das je selbst konnten, die also wirklich Spezialisten sind. Und es gibt aber auch immer wieder Handelspartner, die sich anders orientieren als wir. Also wir legen Wert auf den anspruchsvollen Kunden, wir legen Wert für eine Leistung am anspruchsvollen Kunden. Und wenn jetzt ein Händler extrem objektorientiert ist und sehr preisorientiert ist und eher über den Preis verkauft, gibt es irgendwann einmal unüberwindbare strategische Differenzen, dass man einfach sagt, das in unterschiedliche Richtungen.
Aus Erschöpfung beantwortet. Okay. Bitte, noch einmal.
Sie haben sich auch technisch sehr kompetent gezeigt. Darum hätte ich eine Frage bezüglich dieses Holz-Kunststofffensters. Muss man sich das so vorstellen wie Viskose? Oder wird das Fenster einfach mit Kunststoff verpresst?
Ich befürchte, dieses Fenster wird in der Form nicht am Markt kommen. Diese Profile werden als Nebenprofile verwendet, die Sie dann gar nicht sehen. Das sind also unten diese Führungsschienen, möglicherweise bei Türen. Was heute die Technologie ist, wo ich viel mehr drauf setze, ist einfach die Kombination von Werkstoffen. Also nicht das Verbinden von Werkstoffen, dass ich es nicht mehr trennen kann, sondern unterschiedlichste Aufbauten. Also wenn man sich das zum Beispiel anschaut, Holz-Alu-Fenster besteht aus einer Aluminiumschale außen, die ich im Prinzip nur wischen muss und nicht pflegen muss oder regelmäßig streichen muss. Dann kommt eine Schicht Schaum, der die Wärmedämmung macht, und durch das Verkleben von Schaum mit Holz erhöht sich die Statik vom Produkt und innen habe ich im Prinzip warmes, schönes Holz. Und diese Werkstoffkombinationen werden immer mehr. Und da gibt es noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man mit Holz, mit Aluminium, mit Kunststoff und mit Schaum, mit verschiedenen Schaumen und durch Klebetechnik völlig neue Produkteigenschaften schafft. Mhm. Weil die Herausforderung ist einfach die Statik, die Teile werden immer größer, die müssen leicht bedienbar sein, das Ganze soll nachher wieder zerlegbar sein und wiederverwertbar sein. Und dann muss man sich auch noch überlegen, wie man mit Rohstoffen umgeht.
Wir haben ja momentan sehr intensive Nachhaltigkeitsdebatten. Wir diskutieren viel über ökologischen Fußabdruck und Ähnliches. Wie ist die Ökobilanz eines Kunststofffensters?
Also wir haben unterschiedlichste Betrachtungen. Wir haben Betrachtungen der einzelnen Werkstoffe untereinander über den Lebenszyklus drüber. Es hängt unheimlich von der Anwendung ab. Ob jetzt was im sozialen Wohnbau verwendet wird oder im privaten Hausbau. Was uns im Moment stärker beschäftigt, ist das Thema, wie wirkt sich so ein Fenster im Produktlebenszyklus aus? Also was entsteht in der Erzeugung vom Rohmaterial, was entsteht in der Erzeugung vom Produkt selbst an energetischer Belastung beziehungsweise an CO2, an sonstigen Themen, was passiert in der Nutzung und was passiert am Schluss. Und der Vorteil von Passivhausfenstern ist einfach, dass durch die Heizkostenersparnis, die ich dadurch erziele, ich einen sehr hohen Plus-Effekt in der CO2-Bilanz habe. Mhm. Was uns im Moment wirklich beschäftigt, ist das Thema, dass das in jedem Land anders gesehen wird. Also es gibt ja Zertifizierungen in die Richtungen. Die Schweizer haben was anderes als die Österreicher. In Wien ist was anderes als in Vorarlberg. Und die Engländer haben wieder was anderes. Und oft ist es auch nur der grüne Mantel, der dann im Ist gar nicht so gelebt wird. Die Olympischen Spiele in London waren als die grünen Olympischen Spiele ausgelobt. Unheimliche Ansprüche an die Produkte, die dort für die Bauwerke verwendet wurden. Im Endeffekt haben sie mit Kunststoff ganz billig und niedrigsten thermischen Werten gearbeitet. Also auf der einen Seite das hehre Ziel, auf der anderen Seite das Budget. Und in Österreich meistens zumindest energieeffizient, wenn nicht dann das Schönste oder das Ökologischste, in England das Billigste.
Kann man sagen, dass solche Kriterien wie Energieeffizienz oder im Sinne von Ökologie, von Nachhaltigkeit nur bei öffentlichen Ausschreibungen wirklich relevant sind und für die privaten Käufer nicht so bedeutsam?
Würde ich so nicht sehen. Also es gibt auf der einen Seite mal einen ganz tollen Trend, der von der EU ausgeht, dass man nicht mehr rein das Fenster sieht und nur, was das Fenster dämmt, sondern dass man das gesamte Haus betrachtet und nicht nur heizen, sondern auch kühlen betrachtet. Also jetzt hat man vom U-Wert, geht man Richtung G-Wert und sagt, das ist der Gesamtenergiewert. Da wird also auch geschaut, was muss im Sommer drinnen kühlen, was ist Eintrag an Wärme im Winter, damit das praktisch Sonne mitheizt. Das ist ein gesamtheitlicherer Wert. Der ist toll und der wird nach und nach EU-weit eingeführt. Das bringt auch Technologiesprünge, die für den Kunden sinnvoll sind. Also energieeffiziente Fenster haben jetzt viel mehr Lichtdurchlässigkeit als früher. Früher hat man gesagt, die Gitter gibt, das darf man gar nicht. Jetzt ist es für den Energieeintrag gut. Also das bringt auch Vorteile für den Kunden. Dieses Thema Nachhaltigkeit, also das Thema Nachhaltigkeitsbericht oder so ist eher im öffentlichen Bereich von Interesse. Aber ich bin überzeugt davon, dass Konsumenten sehr wohl wissen wollen, von wem das Produkt kommt, wie das Unternehmen tickt, wie das Unternehmen mit Mitarbeitern umgeht, wie das Unternehmen mit der Umwelt umgeht. Also ich bin überzeugt davon, dass das für einen großen Teil der Konsumenten wichtig ist, was sie kaufen. Ich kann nur von mir selber schließen, gewisse Geschäfte verweigere ich, weil ich negative Schlagzeilen in der Zeitung sehen habe, dass die mit den Mitarbeitern nicht okay umgehen. Das ist eigentlich kein Problem, die nicht zu kommen.
Wir haben momentan in Österreich einen Propheten einer neuen Form zu wirtschaften oder einer modifizierten Form zu wirtschaften, Christian Felber mit seiner Gemeinwohlökonomie. war letzte Woche sogar bei der Industriellen Vereinigung eingeladen mit seinen Statements. Der Versuch sozusagen mit 5 Parametern, die in den Bilanzausweis einer Firma hineinzunehmen. Also Ökologie, Solidarität, was Demokratie, das sind alle 5 präsent. Ist sowas für so ein großes Unternehmen interessant?
Also ich kenne jetzt die Ansprüche von ihm nicht im Detail. Ich tue mir ein bisschen schwer. Also wenn mir jetzt ein Unternehmen sagt, wir haben eine Forschungsquote von, dann ist das nett. Aber im Prinzip geht die von bis, was rechne ich da rein? Also du kannst da von sensationell bis hundsmiserabel sein und wahrscheinlich stimmt alles in irgendeiner Interpretation. Und solange es da nicht wirklich allgemeine Kriterien gibt, hat sowas irrsinnig oft den Effekt, dass es ein hübsches Mantel ist, außen hui und innen pfui. Also wir haben uns mit dem Thema Nachhaltigkeit jetzt ein Jahr beschäftigt, auch mit externer Beratung, und sind draufgekommen, dass wir grundsätzlich eigentlich von der Philosophie her und von der Motivationslage her relativ weit sind mit einem ganz primitiven Wert, den wir eigentlich seit Beginn des Unternehmens leben. Mein Großvater hat immer gesagt, leben und leben lassen. Ein gutes Geschäft ist eines, wo beide lächelnd rausgehen. Wenn jemand eine gute Leistung gebraucht hat, kannst du noch einen Tag früher zahlen, dann bringst du auch deine gute Leistung. Ein Mitarbeiter bringt dann die beste Leistung, wenn er zufrieden ist mit seinem Arbeitsplatz und wenn es in Summe okay für ihn ist. Es ist nicht jeden Tag strahlend und lustig, aber es muss in Summe okay sein. Und dieses Leben und Leben lassen ist bei uns sehr tief verankert. Und das empfinde ich als Nachhaltigkeit. Also dieses Aufgesetzte, wir haben einen Bericht und wir messen unsere CO2-Werte ganz genau, das kann man schon dokumentieren dahinter, das kann schon wichtig sein. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, das einen hohen Energieaufwand hat oder irgendwo Problemstoffe hat, ist das durchaus sinnvoll. Aber dieses Allgemeine drüber, wie kam zum Beispiel mäßig Glück in einem Unternehmen? Mhm. Wir machen alle 2 Jahre eine Mitarbeiterbefragung. Mhm. Ist das Glück? Kann mir jemand sagen, er ist glücklich oder er ist nicht glücklich? Ist es unternehmerische Aufgabe, seine Mitarbeiter glücklich zu machen? Also wenn ich mir jetzt so Themen anschaue, wo Leute unter großer psychischer Belastung sind, ist es meistens eine Mischung zwischen Privatleben und Unternehmen. Muss ich Ehetherapie im Unternehmen anbieten, weil das meine Mitarbeiter glücklich macht?
Also wenn man ein Familienunternehmen ist, ist es ja manchmal vielleicht sogar gut, wenn irgendjemand in der Eigentümergemeinschaft eine Ehetherapie macht, bevor es mit der Beteiligung schwierig wird.
Ja, wobei das sind schon Themen, die in einem Familienunternehmen durchaus akut sind, dass man einfach Familiensphäre und Unternehmenssphäre sehr eng zusammen ist und dass das gar nicht so einfach ist.
Ja. Ist auch oft existenzbedrohend, nicht
für Naja, das ist schon die Aufgabe von einem Unternehmer, das nicht existenzbedrohend für sein Unternehmen zu machen. Also ich sehe meine Aufgabe als Unternehmer, da durchaus eine Dichtung einzuziehen, dass also eine Erkrankung eines Unternehmers oder irgendeine Scheidung eines Unternehmers oder was auch immer nicht existenzgefährdend fürs Unternehmen ist und auch umgekehrt. Weil also so weit muss man das entkoppeln. Ich habe das selber miterlebt, dass mein Vater sehr abrupt erkrankt ist und eigentlich nicht mehr als Unternehmer wirken kann. Ich empfinde es unverantwortlich, wenn dann die Firma zusammenbricht, weil der alles weiß und sonst niemand im Unternehmen je Entscheidung getroffen hat. Mhm. Ich habe das schon erlebt, dass dann die Witwe völlig unerwartet dasteht, noch nie in ihrem Leben unternehmerisch tätig war. Und es ist schon unternehmerische Verantwortung, Organisation so zu bilden, dass man sagt, sie ist unabhängig von einer Person oder zumindest klarerweise beeinträchtigt, aber sie darf nicht in ihrer Existenz gefährdet sein. Mhm.
Wobei eine Konstellation so wie bei IFN mit 4 Vorständen und davon 3 aus unterschiedlichen Familienstämmen ja auch nicht gerade einfach scheint, zumindest von außen.
Es ist tägliche Arbeit, muss man ganz ehrlich sagen. Die erste Generation ist der Unternehmer. Der trifft selber Entscheidungen, das ist seine Firma, alles was er macht ist, also wenn es nicht funktioniert, kann er sich selber beißen und das war's. In der zweiten Generation sind es die Kinder vom Unternehmer. Die sind vom ersten Tag an zusammen und haben gewisse Rangordnungen schon frühkindlich festgelegt. Also ich habe das sehr lustig gefunden. Bei uns war die Rollenverteilung so, dass mein Vater die Bremse war und praktisch der Vertrauensmann aller Mitarbeiter mit dem breiten Rücken und mein Onkel der dynamische Unternehmer. Und wenn mein Vater Ja gesagt hat und gesagt hat, das passt, was der Helmut gesagt hat, dann waren auch alle Mitarbeiter dahinter. Mein Vater hat manchmal gebremst, wenn mein Onkel einfach zu flott unterwegs war. Aber beide haben sich, wenn es ums Unternehmen gegangen ist und wenn irgendwer was gegen das Unternehmen gemacht hat, waren die plötzlich einer Linie. Die haben hervorragend streiten können und eine Sekunde später waren es genau wie eine Person, wie eineige Zwillinge. Das ist aber einfach so. Und bei Cousins und Cousinen, das sind unterschiedliche, man kommt aus unterschiedlichen sozialen oder aus unterschiedlichen Familien mit unterschiedlichen Motivationslagen. Jeder hat seine unternehmerischen Gene mit und will sie dort durchaus verwirklichen. Das muss man halt laufend begleiten und einfach schauen, dass man die Wertschätzung füreinander erhält.
Wie teilt man sich da die Rollen auf oder die Aufgaben? Gibt es da auch wieder so den Stürmer, den Bremser?
Möglicherweise ja, gibt es das wieder, aber das wird wahrscheinlich auch so ein bisschen mit in die Wiege gelegt worden sein. Aber grundsätzlich ist es einfach wichtig, die gegenseitigen Stärken zu kennen und zu schätzen. Und lustigerweise ergänzen sich die eigentlich bei uns ganz gut. Mhm. Kann auch fürchterlich nerven, wenn der andere ganz anders ist. Aber wenn man es als Chance sieht und nicht als Belastung, dann hat es eine gewisse Chance.
Familie Wagner, oder? Bayreuth zum Beispiel ist ein ganz nettes Beispiel, wie sich die Talente nicht ergänzen, sondern als Kampfmittel eingesetzt werden. Gibt es noch Fragen? Also, na? Da gab es eine und dann sind wir mal. Bitte, der Herr.
Ihr Unternehmen ist sehr innovativ. Jetzt habe ich vor einigen Jahren gehört vom selbstreinigenden Fenster bzw. Glas. Heutzutage hört man nichts mehr in der Werbung davon. Hat sich das durchgesetzt? Ist es heute schon Standard? Oder ist man wieder davon abgekommen? Oder ist es ein extra Wunsch? Wie ist in dieser Richtung die Entwicklung weitergegangen?
Ich sage das jetzt ganz untechnisch. So viel ich weiß, gibt es noch. Das Produkt funktioniert mit UV-Bestrahlung und mit Bewitterung. Also wenn es drauf regnet und wenn das von Sonne bestrahlt wird. Also wenn das irgendwie so eingebaut ist, dass keine Bewitterung dazukommt, funktioniert das System nicht. Interessanterweise haben sich das gerade Kunden gekauft, die extrem penibel sind oder die sehr hohen Anspruch an die Reinigung haben. Und das Glas reinigt sich grundsätzlich, aber es bleibt halt durchaus einmal so ein Kalktupferl im Eck, wo das Wasser dann verdunstet. Also die Reinigungswirkung hat es leider nicht, aber grundsätzlich gibt es das Produkt noch und wird durchaus auch angewendet und in manchen Anwendungen wirklich sinnvoll. Also wenn ich so große Nurglasfronten habe, brauche ich dann nicht viermal im Jahr reinigen, sondern es reicht einmal.
Bitte.
Es gibt in Österreich ein Behinderteneinstellungsgesetz, das Unternehmen verpflichtet, einen bestimmten Prozentsatz seiner Mitarbeiter aus diesem Markt zu decken. Nun gibt es insbesondere in Salensbach auch eine geschützte Werkstätte, ich glaube, das ist Fragile, wo Tischlerinnen und Tischler, vielleicht auch andere verwandte Berufe ausgebildet werden. Und ich möchte Sie fragen, können Sie mit den Absolventen solcher geschützten Werkstätten, also können Sie die sinnvoll beschäftigen oder ziehen Sie es vor, sich von einem Teil Ihrer Pflichten da finanziell freizukaufen?
Ist ein ganz heikles Thema. Man muss auf der einen Seite sehen, dass wenn man so wie wir Mitarbeiter länger beschäftigt und daran interessiert ist, dass die möglicherweise ihre Lebensarbeitszeit bei uns verbringen, automatisch eine gewisse Anzahl von Personen entstehen, die einen Einstellschein haben. Wenn man einfach im Laufe des Lebens manchmal Erkrankungen bekommt, die zu einem Einstellschein und damit zu diesem Schutz kommen, der ist gar nicht so gering, der Anteil. Was wir machen, also wir haben jetzt nicht wie zum Beispiel Baumax eine gewisse Quote an Menschen mit besonderen Bedürfnissen, die wir beschäftigen, sondern wir arbeiten zum Beispiel in Salensbach sehr eng mit Akkus zusammen. Das dürfte was Ähnliches sein. Das sind im Prinzip Arbeitsplätze für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Die machen für uns zum Beispiel diese Halteschlaufen bei den Fenstern, die zur Montage notwendig sind, oder die Beipacksachen. Also was ich dort sehr schön finde, und die Menschen, die dort arbeiten für uns, kommen auch mindestens einmal im Jahr in die Firma, machen eine Betriebsbesichtigung und das ist so unheimlich schön, weil es unsere Leute freut und weil die sich freuen. Die freuen sich einen Haxen aus, dass ihre Schlaufe auf ein Fenster kommt, das nach Italien geht und schauen sie dann auf der Karte an, wo das hinkommt und wo das verbaut wird. Unsere Leute freuen sich einfach, dass das sinnvoll produziert wird. Was mir aber an dem System am meisten gefällt, ist, dass die bei Akkus selbst ihr Tempo wählen können und dass je nach Grad ihrer Beeinträchtigung sie unterstützt werden dabei und aber nicht unter diesen Druck kommen, den man in einer Produktion, in einem Industriebetrieb hat. Also ich würde mir sehr, sehr schwer tun, die Mitarbeiter bei uns in die Fertigung zu stellen und denselben Leistungsdruck zu stellen, den dort der Mitarbeiter ohne besondere Bedürfnisse hat. Also die Kombination, dass man sagt, dort können sich die ihre Zeit selbst einteilen oder es wird ihren Anforderungen entsprechend die Zeit vorgegeben und nicht in einem Takt, wo hinten und vorne ein Mitarbeiter steht, halte ich eigentlich für die sinnvollere Form von Beschäftigung. Also ich bin auf der einen Seite sehr gegen Rausschützen von Mitarbeitern. Mir ist es aber auch wichtig, dass man Menschen mit besonderen Bedürfnissen Respekt entgegenbringt und ihnen auch ihr eigenes Tempo und ihre eigene Arbeitsumgebung gönnt. Also das System gefällt mir unheimlich gut. Wir haben leider in den anderen Werken nicht so die enge Anbindung, weil für mich ist Salensburg überhaupt eine vorbildliche Gemeinde, weil die auch in den Ort unheimlich integriert sind. Und die sitzen am Stammtisch, die sind bekannt, die werden begrüßt, die sind Mitglieder der Gemeinde. Das finde ich wirklich schön. Also da könnte man sicher Vorbild nehmen, wie man Menschen mit besonderen Bedürfnissen in die Gesellschaft integriert.
Carina.
Ja, meine Frage wäre eine bisschen persönliche Frage. Und zwar, wenn Ihre Kinder sich entschließen würden, in Ihrem Unternehmen mitzuarbeiten, später, was wären so 1, 2, 3 wesentliche Dinge oder Tipps, die Sie ihnen mitgeben würden?
Mit dem habe ich mich noch überhaupt nicht beschäftigt, weil das so weit weg ist. Das Erste, was ich Ihnen mitgeben würde, ist, sammel deine Erfahrungen woanders. Deine ersten Schritte, deine ersten Fehler machen wir anders. Man wird in einem fremden Betrieb auch viel objektiver beurteilt als im eigenen. Also für mich war es schon fast der Schock am Anfang, dass in den ersten Wochen eher der Schwerpunkt war, ihr zu zeigen, was sie nicht kann, als so dieses Offene, das man in anderen Unternehmen erlebt. Also ich bin auch ganz am Anfang mit der Frage konfrontiert worden, wenn sie meinen Job haben wollen, dann sagen sie mir es gleich. Du stehst relativ fassungslos da und denkst, den will ich ja gar nicht. Ich will ja eigentlich nur was lernen von dir. Ich bin ja keine Gefahr in dem Sinn. Also die ersten Spuren woanders verdienen. Sich das wirklich überlegen. Auch woanders verschiedenste Sachen anschauen und wirklich überlegen, was man selber will. Ja, und dann einfach mutig zupacken und schauen, ob es geht.
Darf ich vielleicht dann noch eine Frage anhängen zur Managerin des Jahres? Das ist ja auch sehr bewusst ein Titel zur Förderung von Frauen im Management. Nun wird man so als Enkelin oder Tochter in einem Unternehmen ja leichter Vorständin als andere Frauen es werden können. Du bist nicht für die Quote, dezidiert schon öfter danach gefragt und auch so beantwortet. Also würde ich mal sagen, so in der allgemeinen Linie, die von Wirtschaftsseite vertreten wird, von den Frauen in der Wirtschaft auch, also keine Zwangsmaßnahmen. Wie soll es dann gehen?
Also ich glaube, die Chancen als Frau sind im Moment so groß wie noch nie. Also unsere Großmütter oder Mütter haben ganz andere Rahmenbedingungen gehabt, um sich durchzusetzen als wir. Ich finde es einfach grundsätzlich schade, überhaupt zu überlegen, ob Mann oder Frau. Eigentlich sollte man bei einer Aufgabe immer überlegen, wer ist der Beste oder allein schon der oder die Beste, dass man das trennen muss oder dieses blöde Innen hinten nach. Sobald wir bei MAN sind und nicht am zweiten N, nämlich dass das völlig neutral ist und dass man nur sagt, der kann es am besten, und der meine ich jetzt neutral, das kann es am besten, dann wären wir dort, wo wir hinkommen. Und jeder intelligente Manager beginnt zu überlegen, warum Unternehmen, die gemischt sind oder wo gemischte Vorstände sind, auch nachweislich bessere Kursentwicklungen haben und bessere Ergebnisentwicklungen haben. Ich glaube, wir sind in einer Phase, wo man draufkommt, das bringt was. Und auferlegte Dinge, ich finde das eigentlich auch diskriminierend Männern gegenüber. Soll ich einem qualifizierten Bewerber sagen, ich nehme sie nicht, sie sind zwar der Beste, aber ich brauche eine Frau, möchte ich nicht. Also für mich geht es um Qualifikation und wie gesagt, bunte Mischung. Mhm. Auch unsere Kunden sind nicht rein männlich oder rein weiblich oder nur blond.
Die Frage ist ja wahrscheinlich, wie kommt man zu diesem Wandel in der Einstellung? Also meine Beobachtung von außen ist, dass ja Systeme auch die Tendenz haben, more of the same zu generieren. Ja? Also ähnliche Typen, die einem selbst ähnlich sind, wiederzunehmen. Das ist jetzt nicht nur eine Beobachtung, sondern an der Wirtschaftsuni Wien wurde das ja auch wissenschaftlich anhand von Lebensläufen von Männern und Frauen, Absolventen und Absolventinnen verglichen und man kommt zu dem Schluss, es muss so etwas wie eine bestimmte Wahrnehmung auch geben. Und da ist die Frage, wie werden Frauen auch wahrnehmbarer? Wir haben zuerst dieses Thema der Vereinbarkeit gehabt. Wahrnehmbarkeit hat viel auch mit Präsenz zu tun, mit Netzwerken zu tun, bekannt sein, in Funktionen zu sein, wo man dann wieder wahrgenommen wird. Das ist einerseits, denke ich, für viele Frauen gerade in der Familienphase noch schwieriger, mit dem bei uns üblichen Familienmodell überhaupt sichtbar zu werden. Und es gibt, das wird auch immer wieder bestätigt von Personalentscheidern von Frauen, noch eine Zurückhaltung, die manchmal sogar beim Jobangebot dann zu tragen kommt. Also nicht so offensiv sich zu bewerben. Also da dürfte schon noch auch geschichtlich bedingte Hürden geben, über die man schon offensiv diskutieren muss, ehe man zu dieser Idealvorstellung kommt, nur der oder die Beste weggenommen.
Naja, die Ingrid Trauner hat was Schönes gesagt, da hat sie mich vollkommen recht. Wir werden alle bis 65 arbeiten zumindest. Und üblicherweise, also selbst wenn man Spätkinder kriegt, ist es so 40 die Phase, wo es dann einfacher wird. Und zwischen 40 und 65 ist viel Zeit, Karriere zu machen. Das muss man auch ganz offen und ehrlich sagen. Wir werden uns auch verabschieden müssen, dass ein Manager, der älter ist als 40, nicht mehr dynamisch ist. Was machen wir dann mit den ganzen Undynamischen zwischen 40 und 65? Das ist ein völliger Druckschluss. Entspricht überhaupt, also man muss einfach viel individueller reinkennen. Ich kenne 70-Jährige, sind um x-fach dynamischer als 20-Jährige und umgekehrt. Das Thema mit immer gleich besetzen, da müssen wir einfach umlernen, weil wenn ein ganzes Unternehmen aus lauter geklonten Gleichen steht, dann wird es für genau die gleichen Kunden das Beste machen, aber wahrscheinlich wird es andere auch geben. Also das sind, glaube ich, Erfahrungswerte, die man lernen muss. Und was du vorher erwähnt hast, dass sich Frauen manchmal zu wenig zutrauen, ich erlebe im Moment zwei Extreme. Frauen, die sich viel zu wenig zutrauen und Frauen, die völlig abgehoben sind. Also wir haben bei einer Ausschreibung für Geschäftsführerpositionen mit 1800 Mitarbeitern eine oder zwei weibliche Bewerbungen gehabt und die eine war eine Fachhochschulabsolventin ohne jeglichen Praxiszeit. Wo ich dann sage, ich weiß nicht, wer erklärt jemanden, dass er nach einer Fachhochschule die Geschäftsführung von einem Betrieb mit 1800 Leuten übernehmen kann? Wo nimmt man die Erfahrung her? Also die zwei Extreme. Und ich glaube, dazwischen wird es irgendwo sein. Erstens, dass wir einfach realistisch denken müssen, dass wir in Zukunft länger arbeiten. Und dass da viel Platz ist zwischen der Brutzeit und der Pensionierung. Und das ist eine Riesenchance für Frauen. Dass man Qualifikationen, die man als Mutter aufbaut, durchaus in einer Firma brauchen kann. Also eine Mutter von mehreren Kindern hat meistens so Organisationstalent, das durchaus auch in einer Firma sinnvoll zu nutzen ist. Und einfach, ja, dieses Zutrauen, positive Rollenvorbilder. Und also ich bin überzeugt, dass es im Moment unheimliche Bewegung gibt, die natürlich in die Richtung geht, dass sie die Frauenquote erhöht.
Mhm. Du hast jetzt 2 Jahre Managerin des Jahres, das Amt sozusagen vor dir. Woran möchtest du denn gern erkannt werden?
Erkannt werden, das ist jetzt eine schwierige Frage. Grundsätzlich wäre es mir wichtig, Mut zu machen. Einfach Mut zu machen, dass es geht, dass es anstrengend ist, aber geht. Positiver Nebeneffekt ist sicher, ich würde mir mehr weibliche Bewerber bei uns wünschen. Die sind mir viel zu wenige. Also wenn es nicht um Finanzbuchhaltung geht, Personalwesen oder Marketing, sind die weiblichen Bewerbungen rar. Ich würde mich so freuen über weibliche Entwicklerinnen. Ich würde mich so unheimlich freuen über weibliche Geschäftsführer. Wir sind auf einem guten Weg dorthin, aber wir sind noch zu wenig Bewerbungen. Und ja, das wären eh so meine Hauptschwerpunkte. Mhm. Wie ich wiedergegeben oder wie ich, das tut mir schwer, das müssen die anderen entscheiden.
Danke vielmals für diesen Abend. Ehe jetzt der Schlussapplaus kommt, ist es üblich im Kepler-Salon noch die Ansagen für die nächsten Veranstaltungen zu machen. Wir haben am kommenden Mittwoch, 12. Dezember 19.30 Uhr, einen Kepler-Salon extra zum Thema Was ist künstlerische Forschung? Eine Versuchsanordnung 2 und zu Gast ist Julian Klein, Wissenschaftler, Regisseur und Komponist. Und nächsten Montag, 17. Dezember um 19.30 Uhr, den letzten Salon vor Weihnachten, möglicherweise auch den letzten überhaupt. Denn das Thema ist, wie möchten Sie sterben und warum haben Sie zuvor nicht gelebt? Zu Gast ist Boro Petric, Chefredakteur von 2012, dem vielleicht letzten Magazin der Welt. Das erscheint jetzt diese Woche in seiner letzten Ausgabe, ganz ein interessantes Magazin, das seit einem Jahr die Seiten zurückzählt und davon ausgeht, dass um 21.12. möglicherweise alles zu Ende ist. Nicht nur die Welt der Magazine, sondern auch der Kepler-Salon und alles, was sich daran anschließt am Globus. Also das ist nächste Woche am Montag. Wenn Sie Informationen wollen, wenn ich so in die Runde sehe, denke ich, ein Großteil hat wahrscheinlich die Informationen des Kepler-Salons. Es gibt postalisch das Quartalsprogramm oder einen 14-tägigen Newsletter. Wer noch nicht eingetragen ist in die Liste, neben dem Gästebuch bitte eintragen. Sollte jemand Mitglied im Freundeskreis des Kepler-Salons werden wollen, auch dazu besteht die Möglichkeit, die Präsidentin ist heute auch anwesend, Elfi Schulz. Jetzt ist noch bis 22 Uhr im Kepler-Salon geöffnet, wenn Sie noch gerne da bleiben möchten und ein Glas Wein trinken. Ich bedanke mich bei der Managerin des Jahres 2012, Annette Ginger, sehr herzlich für die Einblicke in dieses große Unternehmen und in diese große Aufgabe und in diese Lebensgeschichte, die sich hinter der Managerin des Jahres verbirgt. Viel Glück und alles Gute für die Tätigkeit.
Danke.
Und ja, auf ein Wiedersehen. Dankeschön für den Besuch.
Danke.